5, 4, 3, 2, 1, 0.
Mission out of control. Der Podcast des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks in Niedersachsen. Mit Dirk Freudenthal und Holger Trocher.
Ja, Dirk, jetzt habe ich mir was überlegt. Heute schiebe ich mal nichts rein.
Nicht die drei?
Nein. Und was müsste ich noch reinschieben bei diesem Podcast? Die große?
Die eins.
Richtig, das ist nämlich Folge 31. Von was?
Ja, von Mission Out of Control. Des?
Von wem, wollte ich dich jetzt fragen. Das ist meine Frage. Von wem? Ich habe deine Frage nicht gehört. Von wem?
Von wem? Vom Evangelisch-Lutherischen Missionswerk in Niedersachsen.
Das kannst du so schön sagen, das kriege ich gar nicht hin. Und außerdem sind wir Dirk Freudenthal.
Und Holger Trocher, hallo.
Genau, und heute geht es um ein ganz spannendes Thema, was auch eine Menge Fragen bei mir im Kopf verursacht. Es geht um das Thema, ich muss es ablesen, damit ich mich nicht verrede, LGBTIQ+. Ich habe es hingekriegt. Kann das jemand anderes? Kennt das jemand anderes? Was meinst du?
Ja, wir haben unser Gast heute, der weiß, wie das zu übersetzen ist.
Ich wollte mal wissen, auf der Straße kennen die Leute das auch. Das kam dabei raus.
Jetzt bist du dran.
Was sagt ihr LGBTQI+?
Das ist Rechte für alle Menschen, egal welche Alter, egal welche Hintergrund, egal welche Kultur, egal welche Identität. Das bedeutet, dass alle sind sozusagen gleich.
Ich lebe hier echt auf dem platten Land und ich glaube auch eher in einer konservativen Gesellschaft und habe wenig persönliche Berührungspunkte. Außer, ja, wobei es hat sich in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, schon ein bisschen geändert. Also LGBTI+, AI+ ist auch auf dem Land angekommen, ohne dass es jetzt wirklich thematisiert wurde.
Lesbian, gay, bi, transgender, intersexual, asexuell und alle weiteren, die noch nicht genannt sind. Man könnte auch Menschen sagen.
Kritisch, kreativ.
Ich habe 6 Monate vollzeitig durchgelernt.
Weil in Honduras die Situation von den Frauen sehr, sehr schrecklich ist.
Unser Interviewpartner.
Unser Land ist echt schön.
Mission bedeutet ein Auftrag.
Ja, wie man hört, wussten die Leute nicht ganz so viel. Der eine hat gesagt, das ist bestimmt eine schwedische Käsesorte. LGBTQA, Jedönsrad Plus. Wie heißt es?
LGBTIQ+.
Ja, das kannst du gut sagen. Kannst du es nochmal sagen? Vielleicht kriege ich es irgendwann in meinen Kopf gehämmert.
LGBTIQ+. Wobei es wirklich aber auch verschiedene Varianten davon gibt, je nachdem, wo man fragt und wo man hinguckt. Aber das ist so die gängige Form.
Ja, irgendjemand hat mir gesagt, da kann man auch irgendwie ein A einbauen.
Kann man auch, zum Beispiel für asexuelle Personen, für Personen, die aromantisch sind. Also es ist durchaus noch erweiterbar.
Jetzt hast du es schon angedeutet, da geht es um Geschlecht, um Geschlechtsidentität. Was heißt es denn genau, dieses LGBTQI+ fast?
Also es sind alles Abkürzungen für Personen oder Personengruppen, die sich unter dem Begriff queer zusammenfassen. Queer ist dabei sozusagen so eine Art Containerbegriff und meint Menschen, die entweder in Fragen der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität eben entweder nicht hetero oder cis-geschlechtlich leben, also quasi leben in dem Geschlecht, in dem sie ursprünglich geboren worden sind.
Jetzt bist du Theodor Adam, bist Pastor, richtig?
Das stimmt, ja.
Und was hast du mit dieser Begrifflichkeit zu tun? Was hast du mit queeren Menschen zu tun?
Ich gucke eigentlich aus 3 unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema. Das eine ist, dass ich ja nun Landeskirchenbeauftragter für queersensible Seelsorge bin. Also das bedeutet, ich habe die pfarramtliche Perspektive, die pastorale und seelsorgliche Perspektive darauf. Das zweite ist, dass ich an der Uni wissenschaftlich dazu habe arbeiten dürfen. Das heißt, ich habe eine wissenschaftliche Perspektive auf die Frage, wie kommen eigentlich Theologie und Gender Studies zusammen? Und die dritte Perspektive ist meine eigene. Ich bin selbst auch queer und von daher habe ich auch die Binnenperspektive auf das Thema.
Vielleicht kannst du uns das kurz mal erklären, weil viele denken, ja gut, ist er queer und was heißt das?
Also in meinem Fall heißt es, dass ich zumindest äußerlich als Frau geboren worden bin, dann aber mit 24 den sogenannten Switchover hatte und seitdem als Mann lebe. Das heißt, ich habe 24 Jahre weibliche Sozialisation hinter mir und jetzt 17 Jahre männliche Sozialisation. Jetzt wissen alle, dass ich 41 bin. Und
ja, da hast du dich verraten. Entschuldigung.
Da habe ich mich verraten, genau. Und ich lebe mit einem Mann zusammen. Also quasi, wenn man uns auf der Straße sehen würde, würde man denken, wir sind ein schwules Paar. Wir für uns definieren das ein bisschen anders, weil ich ja eben nicht so männlich bin, wie in der Regel Cis-Männer schwul und männlich sind.
Das ist kein einfaches Thema, merke ich schon im Ansatz. Also du bist sozusagen zweimal queer.
Genau, das könnte man so sagen. Ich falle unter verschiedene queere Label und sage einfach von mir, ich lebe so, wie es für mich stimmig ist, wie es uns als Paar gut tut. Genau, also natürlich kann man das alles mit Labeln belegen, man kann es aber auch einfach entspannt leben.
Dir geht's gut dabei bei dieser Rolle?
Mir geht's richtig gut damit. Also viel besser als zuvor. Ich glaube, der Leidensdruck in Anführungszeichen war in der Zeit viel, viel größer, als ich mich selber mit mir nicht stimmig gefühlt habe. Und der große Wechsel kam, als klar wurde, das bin ich, so will ich leben. Ich habe sogar auch Möglichkeiten und zum Glück auch Unterstützung, das entsprechend umzusetzen. Also seitdem ist eine ganz andere Lebensqualität und Befreitheit auch da.
Ich finde, dieser Podcast ist ja ein bisschen dazu da, dass man den Leuten auch ein bisschen Mut macht, die vielleicht sowas genau in sich spüren. Deshalb bist du auch hier, weil du bist ja auch eine professionelle Hilfe für diese Leute. Vielleicht kann man das am besten an dir selber so ein bisschen erzählen. Du hast gesagt, mit 24 hast du dich entschieden. Wahrscheinlich hast du dich mit 13 auch nicht wirklich als Frau gefühlt, oder?
Ehrlich gesagt noch nie. Also das ging los, seit ich denken kann. Also im Kindergarten gab es die ersten Momente, wo ich irgendwie gemerkt habe, da passt irgendwie was nicht oder ich bin nicht so wie die anderen Mädchen und aber so wie die anderen Jungs irgendwie auch nicht. Also mich begleitet das, seit ich denken kann. Ich erlebe in der Seelsorge aber auch, dass Menschen tatsächlich auch mit 60, 70 diesen Moment noch haben können und sagen, jetzt erst ist es dran, aber jetzt dann erst recht. So. Also es ist quasi altersunabhängig und unabhängig von der Lebensphase, wann man es entdeckt und auch wann man sich entscheidet, sozusagen entsprechend zu leben. Das sind ja nochmal unterschiedliche Momente in der Biografie.
Erzählen wir gleich noch mehr darüber. Letzte Frage in dieser Vorstellungsrunde. Du hast gesagt, mit 24 bist du den Schritt gegangen. Was heißt das, den Schritt zu gehen?
Das hieß in meinem Fall, dass es rechtliche Konsequenzen gab, also die Vornamensänderung und die Personenstandsänderung. Das hieß, dass es eine ganze Reihe von Operationen gab und das hieß auch, dass es eine Hormongabe gab. Also damit geht es in der Regel los. Genau, und wie weit man sozusagen seine eigene Transition geht und welche Schritte man innerhalb dessen vornimmt, das ist allerdings eine individuelle Entscheidung. Da gibt es keine Vorgaben, was man machen muss, sondern nur das, was für einen selber stimmig und richtig ist.
Kirchliche Komfortzonen gesprengt. Denkverbote gelöscht.
Das hier ist Mission Out of Control.
Ja, wir haben jetzt den Menschen Theo Adam kennengelernt ein wenig. Seine Geschichte. Du bist jetzt aber rein beruflich Pastor und Seelsorger. Das ist jedenfalls deine Amtsbezeichnung, sage ich jetzt mal. Kannst du mal deinen Alltag beschreiben? Mit was bist du konfrontiert? Mit was musst du dich beschäftigen jeden Tag?
Zum Glück ist mein Alltag sehr vielfältig. Das kommt mir sehr entgegen, weil ich auch gerne irgendwie auf sehr unterschiedliche Weisen arbeite. Meine Stelle ist ja angesiedelt am Zentrum für Seelsorge und Beratung. Und das ist ein Zentrum für Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Seelsorge. Das heißt, eigentlich ist es an mir, gar nicht selber queersensibel zu arbeiten und Seelsorge zu betreiben, das tue ich in Teilen auch, aber eigentlich ist es an mir, die MitarbeiterInnenschaft unserer Landeskirche zu schulen, wie sie in ihren Arbeitsbereichen wiederum queersensibel arbeiten können.
Wie alt ist dieser Arbeitsbereich eigentlich schon? Wie lange gibt es den?
Den gibt es seit ungefähr 5 Jahren. Vorher war das die sogenannte AIDS- und HIV-Seelsorge. Und da hat man dann irgendwann festgestellt, HIV-AIDS ist gar nicht mehr so ein großes Thema und die Anfragen an den Arbeitsbereich nahmen immer mehr ab. Und gleichzeitig kam aber sozusagen Queerness auf und die Pluralität der Lebensformen, der Geschlechtsidentitäten. Und dann hat man gesagt, dann lass uns doch daraus statt der HIV-AIDS-Seelsorge eine queersensible Seelsorge machen.
Nun ist das natürlich ein Bereich, der für viele noch fremd zu sein scheint, gerade auch in der Kirche.
Das ist ganz unterschiedlich, wo man hinguckt. Also es gab und gibt ja schon immer auch queere Personen in der Kirche, die sozusagen in ihren Bereichen subversiv auch schon queersensibel gearbeitet haben. Also von daher ist der Gedanke innerhalb von Kirche eigentlich gar nicht so neu. Was neu ist, ist, dass er relativ flächendeckend jetzt verarbeitet wird sozusagen, oder dass er relativ flächendeckend versucht wird, also dass man versucht, ihn relativ flächendeckend umzusetzen. Und da ist natürlich die ein oder andere Aufklärungsarbeit nötig. Und natürlich gibt es da auch Widerstände. Und dann ist es auch an mir, das zu moderieren und zu gucken, was sind es eigentlich für Widerstände, wie können wir denen begegnen. Und es natürlich nicht einfach nur wegzuwischen, sondern wahr und ernst zu nehmen und diesen Prozess tatsächlich auch zu durchringen und mit Menschen Wege zu gehen.
Wenn uns wer zuhört, der sagt, ich spüre da sowas Queeres in mir und ich habe da einen Beratungsbedarf, kann er dich anrufen? Wie kann der sich mit, der ist meinetwegen auch gläubig, aber spürt, das ist irgendwas anders in ihm, also nicht anders, das ist auch wieder so eine negative Aussage, anders. Wo kann er sich hinwenden?
Also tatsächlich gerne erstmal an mich. Das ist, also ich bin da sozusagen schon die zentrale Stelle der Landeskirche für solche Anfragen. Und dann würden wir immer zusammen gucken, wo und wie kann es weitergehen. Es gibt Einzelfälle, wo ich zum Beispiel, also ne, wo Konflikte im Hintergrund stehen oder wo es sehr akut ist, da also bleibe ich auch gerne dran, ne? Und da bin ich auch gerne weiter ansprechbar. Wir gucken häufig, gibt es Fahrpersonen vor Ort, die ansprechbar sind? Gibt es zum Beispiel eine Jugenddiakonin, die sich mit dem Thema auskennt? Wer in der eigenen Region wäre da und wäre ansprechbar? Aber genau, zur Not bin immer auch ich sozusagen der doppelte Boden.
Diese Personengruppe, die ich eben ansprach, ich habe davon schon ein paar Menschen kennengelernt, was ich da immer gemerkt habe, die stoßen sehr schnell an ihre Grenzen so im Leben. Die Familie kann damit nicht umgehen, der Freundeskreis kann damit nicht umgehen. Die brauchen im Prinzip Freunde, die müssen reden.
Es kommt tatsächlich total aufs Umfeld an und es ist wahnsinnig hilfreich, wenn man Menschen hat, die es verstehen und die es unterstützen. Was ich auch gerne mache, ist zu gucken, wo in deiner Region gibt es Menschen, die empfinden wie du, gibt es Selbsthilfegruppen in der Region, gibt es irgendwie eine Form, mit wem man sich da gut vernetzen kann. Das ist tatsächlich auch ein Teil meiner Arbeit, immer wieder zu schauen, wer innerhalb dieser großen Landeskirche ist eigentlich an welcher Stelle womit beschäftigt und wie bringen wir die Netzwerke gut zusammen.
Wir werden auf jeden Fall deine Telefonnummer und deine E-Mail-Adresse unter den Podcast schreiben, damit Leute sich wirklich an dich melden können und vielleicht einfach nur, dass du einen Draht aufbaust zu irgendwem, der helfen kann.
Ja, das mach gerne auf jeden Fall, gar kein Problem.
Ich glaube, das ist auch relativ nötig in diesem Land, in Niedersachsen, das zwar sehr schön ist, aber sehr ländlich geprägt. Ich könnte mir vorstellen, da ist es schwieriger als zum Beispiel in Berlin, da wo ich herkomme.
Das ist, glaube ich, ein Vorurteil.
Ja, jetzt echt?
Ja, wirklich. Denn es gibt, also es ist immer die Frage, wo in Niedersachsen man unterwegs ist, aber es gibt Landstriche, die total entspannt und total offen sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn eine queere Person oder ein queeres Paar irgendwo einen Anfang macht, dass sich dann doch häufig andere drumherum versammeln. Also es gibt zum Beispiel Höfe, fast in Alleinlage, die von einem lesbischen Paar geleitet werden. Und plötzlich kommt irgendwie jemand mit auf den Hof, ist irgendwie auch queer und fängt an, damit zu arbeiten. Und auf einmal entsteht da eine Community, von der man es überhaupt nicht erwartet hätte. Witzigerweise ist so ein Beispiel, das gehört jetzt nicht zu unserer Landeskirche, aber Amrum, eine Nordseeinsel, von der man überhaupt nicht erwartet hätte, dass da plötzlich eine große queere Community entsteht. Aber da war es genauso. Da hat einer angefangen und auf einmal sind da 30, 40 Leute, leben zusammen, arbeiten zusammen, machen queeren Aktivismus mitten irgendwo in der Nordsee. Großartig.
Wie viele Leute leben da insgesamt auf einmal und sind die jetzt alle queer geworden, oder?
Das müsste ich tatsächlich nachgucken, wie viele es sind. Und dass Queeren ist ansteckend, ist das, glaube ich, wirklich nicht. Es ist, glaube ich, eher so, dass man sich versammelt, ne? Dass man guckt, wo sind die eigenen Menschen, wo fühle ich mich dann selber wohl. Genau, aber keine Sorge, es springt nicht über.
Nein, wir haben keine Sorge. Sag mal, du bist jetzt Pfarrer. Wie ist das? Hast du auch eine Gemeinde?
Hatte ich 3 Jahre lang und mittlerweile eben aber nicht mehr. Mittlerweile bin ich auf dieser Stelle eben in der Seelsorge unterwegs. Aber im Gemeindepfarramt war ich auch. Also ich kenne das ganz klassisch, wie es ist. Dorfpfarramt, die Fragen, wo steht der Rasenmäher? Wie renovieren wir die Kirche? Welchen Gottesdienst feiern wir wann? Also ne, Geburtstagsbesuche, all das kenne ich genauso auch.
Gab es da Berührungsängste am Anfang oder war das ganz locker bei dir?
Das war eine ganz spannende Frage. Da war ich noch nicht so weit geoutet wie jetzt. Und die Gemeinde sah, dadurch, dass wir zusammen im Pfarrhaus gewohnt haben, dass wir offenbar schwul sind, wusste aber nichts über meine Geschlechtlichkeit. Und das haben wir tatsächlich auch bis zum Ende so gelassen, weil ich das Gefühl hatte, es ist meine erste Stelle, ich will selber erstmal ankommen. Ich möchte mit den Menschen gut in Kontakt kommen, möchte erstmal fühlen, wer da so vor Ort ist und nicht sofort mit was reingehen, was vielleicht so viele so dann doch hätte verschrecken können, dass ich mir den Einstieg selber total schwierig gemacht hätte. Und von daher ist es dann am Ende einfach dabei geblieben, dass wir nicht darüber gesprochen haben, aber es gab auch keine Notwendigkeit.
Mission Out of Control, der Podcast für Glaubende, Suchende und alle dazwischen.
Kann es sein, dass manchmal die Menschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen die einfachen Menschen, die nicht theologisch gebildet oder sonst irgendwie sind, sehr viel einfacher und sehr viel leichter mit diesem Thema umgehen, als die, die sich theologisch damit auseinandersetzen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das so ist.
Ich würde sagen, bei nicht theologisch gebildeten Personen gibt es, wenn man Glück hat sozusagen als queere Person, so einen gewissen Pragmatismus. Einfach so eine Lebenspraxis, die sagt, ach naja, ne, ich habe immer schon alle Menschen so genommen, wie sie sind. Und wenn du jetzt so bist, dann nehme ich dich auch so, bums. Und genauso gibt es da aber natürlich auch Mentalitäten, die genau entgegenstehen und sagen, das habe ich noch nie kennengelernt, damit will ich auch weiterhin nichts zu tun haben. Also ich würde nicht sagen, dass es am Bildungsgrad hängt oder an der Frage, ob ich theologisch irgendwie vorgeschult bin oder nicht, sondern ich glaube, es hängt einfach am Ende tatsächlich an der Offenheit, daran, ob mich Menschen interessieren, ob ich mich selber einlassen kann. Und ich mache die Erfahrung, je gesettelter Menschen mit sich selber sind und je mehr Menschen in sich selber ruhen, desto offener können sie auch anderen gegenüber sein. Von daher ist das immer ein Kriterium, wo ich denke, wenn jemand mit sich selbst gut ist, kann er auch zu anderen schnell gut sein.
Du hast vorhin das von Widerständen gesprochen. Kannst du mal konkret sagen, was für Widerstände dir da oft entgegenkommen bei diesem Thema?
Das sind tatsächlich auch ganz unterschiedliche, aber ich kann es an Beispielen deutlich machen. Zum Beispiel, wenn mich eine Mutter anruft und sagt, unser Sohn hat jetzt einen Mann mit nach Hause gebracht, offenbar ist der schwul, der hat es uns auch gesagt. Ich habe aber früher im Konfi-Unterricht gelernt, das geht irgendwie nicht, das ist nicht mit der Bibel kompatibel, Gott will das vielleicht auch nicht, es ist nicht mit Glauben vereinbar. Jetzt stehe ich als Mutter aber in diesem Konflikt, dass ich einerseits christlich bleiben will, auch in meiner Gemeinde irgendwie verortet bin, gleichzeitig aber natürlich mein Kind nicht verlieren will oder verstoßen will oder so. Und dann ist die Frage, wie kann ich das lösen für mich, ne? Oder aber ist es so, dass Menschen sagen, da kommt eine Weltordnung durcheinander, von der ich denke, dass sie Gott gegeben ist. Ja? Also, dass wir zwei Geschlechter haben, das steht doch schon in der Schöpfungsgeschichte. Und auf einmal fangen Menschen an, das irgendwie in Frage zu stellen und aufzulösen. Ich komme da nicht mehr mit. Können Sie mir aber sagen, wie ich das integrieren kann in mein Weltbild, in meinen Glauben? Denn ich merke irgendwie doch, das geht mich was an. Ich will da was drüber wissen. Vielleicht ist es dann der eigene Enkel oder so. Häufig sind es Berührungen im Persönlichen, die dazu führen, dass Menschen anfangen, drüber nachzudenken und sich auseinanderzusetzen.
Hast du auch Erfahrungen offener Feindschaft gemacht müssen?
Also ich persönlich zum Glück relativ wenig. Ich muss aber auch sagen, ich bin schon achtsam so, ne? Also wenn wir zum Beispiel abends in der Dunkelheit, sagen wir mal um 10 oder so, in Hannover am Hauptbahnhof unterwegs sind, dann ist völlig klar, dass wir uns da nicht mehr küssen, dass wir da nicht mehr Händchen halten, dass wir uns nicht unbedingt öffentlich als Paar zu erkennen geben. Also wir gucken schon sehr nach den Kontexten, in denen wir unterwegs sind und achten da auch gut auf uns.
Spürst du denn, dass es da einen gesellschaftlichen Rückschritt in den letzten, weiß ich nicht, 15 Jahren gibt, hin vom Toleranten zum mehr Intoleranten?
Ich habe das Gefühl, es gibt eine größere Polarisierung, also die Schere sozusagen zwischen Anerkennung und Widerstand, Verstoßen, Diskriminierung und so weiter, die geht irgendwie deutlich auseinander, habe ich persönlich den Eindruck. Also die, die queer positiv sind, die sind es sehr und die sind auch also häufiger irgendwie aktivistisch unterwegs und politisch unterwegs. Und aber die, die sozusagen das Gegenteil, also auf der anderen Seite stehen, die sind genauso aktiv und so. Und diese entspannte Mitte, die ist uns, glaube ich, an der Stelle ein Stück weit verloren gegangen. Oder auch diese Offenheit zum Dialog.
Ja, was man da zum Beispiel von Donald Trump aus den USA hört, das wird einfach weggewischt, diese ganzen Sachen, die man über Jahre erkämpft hat. Ne?
Das ist tatsächlich ein Problem. Also, das ist sozusagen, dass die Nicht-Anerkenntnis so weit geht, zumindest in Teilen, dass wir eben auch nicht mehr dialogfähig sind. Solange wir uns irgendwie begegnen können und an einem Tisch sitzen können und fragen können, wie geht's dir, wie geht's mir, welche Argumente bringst du mit und so, haben wir ja immerhin noch eine Basis miteinander. Aber zu sagen, ich erkenne deine Realität überhaupt nicht an oder ich erkenne dich als Mensch nicht mehr an, ich nehme dir in dem Sinne auch die Würde, das ist tatsächlich eine Qualität, die es eben völlig verunmöglicht, sich noch zu begegnen und miteinander, ja, kritisch einen Dialog zu führen.
Spürst du diese Entwicklung auch innerhalb der Kirche?
Zum Glück relativ wenig. Ich habe das Gefühl, die Kirche als Ganze bewegt sich auf diesen Pol der Queer-Positivität zu. Das Problem ist aber, dass wir dabei vielleicht übersehen, dass es auch andere Gemeinden, andere Strömungen, andere Personen innerhalb der Kirche gibt. Und mir wäre es total wichtig, dass wir es schaffen, diesen Dialograum zu bilden, der gesamtgesellschaftlich fehlt. Also ich finde es gar nicht schlimm, dass es Menschen gibt, die sagen, ich kann mit dir oder mit deiner Stelle oder mit deiner Arbeit nichts anfangen. Schwierig ist nur, wenn sie sich auch dann gar nicht mehr trauen, mit mir zu sprechen oder das Gefühl haben, ich könnte ihnen sowieso kein ordentlicher Gesprächspartner sein. Mir ist das A und O, dass wir uns begegnen und dass wir zusammen überlegen, wie es gemeinsam gehen kann.
Ich möchte doch nochmal mit diesen Widerständen nochmal darauf zurückkommen, weil es ist schwierig, Namen zu nennen, aber es gibt einen sehr prominenten, Olaf Latzel, sagt dir vielleicht etwas, der als Theologe, Pastor, Gemeindepastor ja auch eigentlich sowas wie, da spüre ich auch eine offene Feindschaft, sowas. Wie gehst du mit solchen Menschen dann um, solchen, ja, Amtsbrüdern, sage ich mal in diesem Sinne?
Ja, also tatsächlich wäre ich da weit entfernt vom Begriff Amtsbruder, sondern ich würde tatsächlich sagen, es gibt Dinge, für die Kirche steht und wo Kirche aber auch Grenzen hat. Also dieses alle müssen in Kirche immer willkommen sein, das sehe ich nicht, sondern ich denke, Kirche hört, also muss quasi da aufhören und da ihre Grenze setzen, wo sie anfängt, sich selber zu verraten. Und das, was Olaf Latzel predigt, pars pro toto, er steht für einige ja, die diese Auffassung haben, das kann für mich nicht Teil von Kirche sein. Also ich frage mich, was ist dann das Moment der Nächstenliebe? Was ist das anthropologische Interesse, wenn ich quasi die Vielfalt der Menschen nicht wahrnehme? Wo ist die eigentliche Theologie, wenn ich Gott abspreche, dass auch das Teil seiner Schöpfungsrealität sein kann? Also das sind alles Dinge, die an den Grundfesten der Theologie und der Bekenntnisschriften so rütteln, dass ich sagen würde, da hört Kirche einfach auf.
Das ist spannend, weil es ist offensichtlich so, so nehme ich das wahr, dass verstärkt auch ein sehr auch rechtskonservativer Teil der Christenheit in Deutschland, also auch aus dem evangelikalen Raum, genau diesen Gegenpol sozusagen darstellen und da auch offensichtlich eine Tendenz gibt, Positionen, wie du sie vertrittst, einfach dann auch zu negieren.
Es ist total gut, dass du das ansprichst, Dirk, weil das tatsächlich was ist, was mir ziemlich Sorge bereitet und wo zum Glück unsere Landeskirche zumindest auch mittlerweile einen Blick drauf hat, nämlich, dass sich eben rechtes Gedankengut und ein konservatives Christinnentum durchaus gut vermischen können. Es ist total unglücklich, wenn das passiert und trotzdem erleben wir, dass das zunimmt, dass diese Werte sozusagen so kulminieren, dass da auf einmal so eine Gemengelage entsteht, die nicht mehr nur konservativ, sondern wenn es blöd läuft, auch rechtskonservativ sein kann. Und an der Stelle ist es total wichtig zu gucken, bis wohin kann Kirche das mittragen und wo muss Kirche aber auch sagen, bis hierhin und nicht weiter. Denn dass wir sozusagen unter dem großen Label des Alle sind willkommen und der Nächstenliebe plötzlich Gedanken zulassen, die aber so menschenverachtend sind, wie wir es eben in der Geschichte schon mal erlebt haben und wie sie es nie wieder wiederholen darf, das darf und kann nicht sein.
Ja, das war ein sehr klarer Standpunkt. Ich finde es aber schwierig, diese Brücke irgendwie, da ist etwas verloren gegangen, habe ich den Eindruck, zwischen diesen beiden sich sehr polarisierenden Positionen. Wie siehst du das?
Naja, das würde ich ehrlich gesagt nicht so sehen, sondern ich würde denken, wir müssen leider diese Termini wieder verwenden. Also die Frage ist, ist Kirche dieses Mal von Beginn an bekennend oder nicht? Wir sind tatsächlich wieder in solchen Diskussionen und das müssen wir anerkennen, ne? Dass also unsere Realität sich dahin verschoben hat. Und ich finde, innerhalb dessen, was sozusagen in einem guten Sinne, ne, und darum ringt, miteinander zu Verständnissen zu kommen oder miteinander zu Positionen zu kommen, ist es durchaus möglich, natürlich sehr kontroverse, ne, Momente zu haben. Also ich will nochmal an die Mutter erinnern, die irgendwie sagt, ich habe das anders gelernt, aber mein Sohn ist jetzt so. Ne? Also das ist ja das beste Beispiel dafür, zu fragen, wie kann es gemeinsam gehen? Schwierig wäre es, wenn sie sagen würde, ich verstoße jetzt per se meinen Sohn, denn das darf und kann nicht sein. Also das hätte ja mit Nächstenliebe nichts mehr zu tun. Das Moment der Nächstenliebe ist ja, dass sie fragt, wie kann es gehen? Und ich glaube, dieser gute Wille, der muss schon da sein, damit wir ins Gespräch kommen können und damit wir miteinander Kirche sein können.
Ja, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde über dieses wirklich spannende Thema gesprochen, weil das wirklich spannend ist, weil ich glaube, es betrifft halt auch einfach eine ganze Menge Menschen, die bislang noch nicht erkannt haben, dass da irgendwas in sich... Wie sagt man denn das? Wie formuliert man denn das? Dass da irgendwas in sich ist?
Dass sie was in sich tragen vielleicht, dass sie eine entsprechende Veranlagung haben. Da kannst du ganz vieles sagen. Ja.
Machst du denn in deiner täglichen Arbeit als Pastor, bist du anders als ein klassisch normaler, sozialisierter Mann?
Oh, das ist eine gute Frage. Das müssten wahrscheinlich eher die Menschen beantworten, die mit mir unterwegs sind. Also vielleicht bin ich dahingehend anders, das ist aber nur das, was ich über mich sagen kann, ne? Dass ich sozusagen eine weibliche Binnenperspektive kenne. Also wenn eine Frau mit mir zum Beispiel über Menstruationsthemen redet, dann weiß ich, wovon sie spricht und kann es sogar nachempfinden. Und das können andere Männer vielleicht so nicht oder sicherlich so nicht. Trotzdem denke ich, dass es vieles gibt, wo... Also andere Männer, geborene Männer und ich sehr parallel funktionieren und unterwegs sind. Ich glaube, das müssten wirklich eher andere sagen, ob es da Momente gibt, wo ich irritiere oder auffalle oder so. Ich habe glücklicherweise selten das Gefühl, dass ich irgendwie anecke oder nicht zurechtkomme, allein aufgrund dessen, wie ich bin. Ne? Manchmal natürlich ecke ich aufgrund dessen an, was ich sage oder so. Dann ist mir das aber auch klar, vom Verhalten her oder so, vom allgemeinen Sein, hoffe ich eigentlich, dass ich ganz gut matche.
Ja, man sieht dir das ja auch überhaupt nicht an. Also wenn man dir auf der Straße begegnen würde, würde man nicht sehen, was du für eine Vergangenheit hast. Ne?
Genau, also das ist, man würde sozusagen in der Community-Sprache sagen, das ist das sogenannte Passing. Die Frage, falle ich in der Gesellschaft als Transperson auf oder nicht? Und es gibt Transpersonen, die sagen, ich möchte sehr bewusst als Transperson auffallen, um deutlich zu machen, ich bin was Eigenes. Also da kann man zum Beispiel an die transgeschlechtliche Frau denken, die sagt, ich lasse sehr bewusst meinen Bartschatten stehen, um zu zeigen, ich bin keine geborene Frau, ich lebe jetzt als Frau, aber ich bin was Eigenes. Ich habe für mich irgendwann entschieden, ich bin ganz gerne männlich unterwegs, aber wie gesagt, wenn es dazu kommt, dann erzähle ich auch von mir. Aber jetzt so im Alltag muss das nicht sofort jeder sehen.
Letzte für mich spannende Frage, wahrscheinlich für dich eher eine platte Frage. Wie kommt man dann zu dem Namen Theodor, den du dir gegeben hast? Du hast ja die bewusste Entscheidung getroffen, ich will jetzt Theodor heißen. Warum das?
Das stimmt so nicht, sondern ich habe meine Eltern nochmal rangezogen und habe gesagt, ihr habt mir meinen ersten Namen gegeben. Der war irgendwie nicht so richtig stimmig. Setzt euch doch nochmal zusammen und plant den zweiten. Also ich habe ihn mir nicht selber gegeben. Es gibt tatsächlich ganz unterschiedliche Wege, wie transgeschlechtliche Menschen zu ihren Namen kommen. Ich habe einfach meine Eltern nochmal gefragt.
Tolle Geschichte. Ich glaube, wir müssen dich unbedingt nochmal wieder treffen, weil wir könnten mit Sicherheit noch mindestens 3 weitere Podcasts mit dir, deiner Geschichte und deiner Arbeit führen.
Aber bevor wir hier den Podcast schließen für heute, würde ich gerne noch einen Werbeteil einschieben, denn ihr habt oder du hast mit eine Publikation rausgebracht, gerade frisch auf den Tisch bekommen. Ich möchte einfach Mensch sein. Vielleicht magst du einfach nochmal ganz praktisch sagen, worum handelt es sich da und wo kann man das beziehen, wenn man so etwas haben möchte.
Ja, das kann ich gerne. Super, dass du da noch drauf zu sprechen kommst. Tatsächlich ist das ein Werk der letzten 1,5 Jahre. Wir waren ein Redaktionsteam von 4 Personen und haben den Auftrag von der Landessynode bekommen. Ist gar nicht auf unserem eigenen Mist gewachsen. Schreib doch mal eine Arbeitshilfe für unsere Kirche, wie sie grundsätzlich queersensibel arbeiten kann. Und dann haben wir irgendwie überlegt, na klar, könnten wir zu viert am Schreibtisch sitzen und unsere eigenen Gedanken da reinfließen lassen. Viel besser wäre es doch aber, wenn alle Arbeitsbereiche selber berichten, wie sie eigentlich queersensibel unterwegs sind. Das heißt, am Ende sind jetzt 50 Arbeitsbereiche, 50 AutorInnen zusammengekommen die schreiben über queersensible Gottesdienste, queersensible Verwaltungsarbeit, queersensible Kasualien, queersensibles Kirchenrecht, also alles, was irgendwie queer sein kann. Wir haben das zusammengetragen, sind total dankbar dafür, dass so viele Leute sich da committed haben und mitgemacht haben. Und wenn man es beziehen möchte, also es ist ein circa 200 Seiten starkes Werk geworden, wenn man es beziehen möchte, demnächst ist es tatsächlich downloadbar auf der Homepage der Landeskirche.
Ich hätte zum Schluss doch noch eine Bitte. Diese ganzen Begrifflichkeiten, queer, du hast ganz viele Begrifflichkeiten gemacht, die ich alle schon mal gehört habe, aber die sich noch nicht mit Leben erfüllt haben. Könnte man das nicht einfach vereinfachen? Das würde doch den Umgang mit dir noch viel einfacher machen, finde ich.
Das könnte man. Das Ding ist aber, dass das sozusagen Begriffe sind, die aus der Szene selbst kommen. Und was die Szene ganz oft erlebt oder die Community ist, dass von außen Reglementierungen an queeres Leben herangetragen werden. Und wenn Queers anfangen, über sich selbst zu sprechen, dann braucht es eben Begriffe, die vielleicht erstmal sperrig sind, weil queeres Leben erstmal noch nicht so etabliert ist. Und dennoch ist es, glaube ich, wichtig, wahr und ernst zu nehmen, dass diese Begriffe Selbstaussagen sind und dass es uns als Gesellschaft einfach gut tut, diese Selbstaussagen wahrzunehmen und zu integrieren, um einfach zu einer großen Vielfalt zu kommen. Was wir aber machen können, ist, dass wir eine Wording-Liste verlinken. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form möglich ist.
Ja, selbstverständlich, schon aus eigenem Interesse muss diese Liste unbedingt verlinkt werden.
Dann verlinken wir noch eine Wording-Liste unter dem Podcast, sodass alle, die sagen, Mensch, da war ein Begriff, den kannte ich noch nicht, aber den würde ich gerne nochmal nachgucken, sich einfach die Liste downloaden können und mal gucken können, was es denn bedeuten könnte.
Super, vielen Dank, dass du bei uns warst. Theo, nennt dich eigentlich irgendwer Theodor? Nee, ne? Theo ist der normale Name.
Theodor heißt nur, wenn ich was ausgefressen habe.
Ich sage aber jetzt Theodor, vielen Dank, dass du hier warst. Es war irre, irre spannend.
Ja, es war super. Vielen Dank, Theo.
Und wir sehen uns ganz bestimmt schon bald wieder.
Ja, ganz lieben Dank euch, dass ihr den Raum geöffnet habt und euch für diese Themen geöffnet habt. War super schön, bei euch zu sein. Vielen Dank.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Mission Out of Control. Der Podcast des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks in Niedersachsen. Mit Dirk Freudenthal und Holger Trocher. Jeden zweiten Freitag neu auf allen gängigen Podcast-Portalen.